Einen guten Morgen und einen schönen gesegneten Sabbat. Dass ich hier stehe, hat einen besonderen Anlass. Wie ihr gehört habt, treffen sich einige, die vor 60 Jahren hier auf der Marienhöhe Abitur gemacht haben. Liebe Klassenkameradinnen und Kameraden, herzlich willkommen in unserer Gemeinde. Dass ich hier stehe, ist Erinnerung daran, dass wir viele gemeinsame Gottesdienste erlebt haben, damals noch in der Aula in drangvoller Enge. Vor circa 15 Jahren kam unsere Enkelin zu meiner Frau und sagte: Du Oma, du bist doch jetzt schon alt. Wann ist man alt? Für eine Sechsjährige sind alle, die älter als 25 oder 30 sind, schon alt. Wenn man 65 ist, ist man uralt. Aber es ging weiter. Oma, du bist alt. Wenn man alt ist, muss man doch sterben. Musst du bald sterben? Was für eine Frage. Was kann man da antworten? Aber sie machte weiter und sagte: Oma, ich habe dich so lieb. Ich will nicht, dass du stirbst. Sterben, ein aktuelles Thema, ein Wort, das unangenehm ist, das wir beiseite schieben. Sterben, ein Begriff, den es eigentlich schon im Paradies gegeben hat. Gott hat gesagt, wenn ihr von diesem Baum der Erkenntnis esst, dann werdet ihr des Todes sterben. Und die Schlange hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Ihr werdet nicht sterben, sondern sein wie Gott und ewig leben. Und seitdem geistern diese beiden Aussagen durch die ganze Menschheitsgeschichte. Welche stimmt? Und wie beeinflussen sie unser Leben? Wenn wir die Naturwissenschaft anschauen, dann ist es tatsächlich so, dass schon wenn das Leben beginnt, es eigentlich festgelegt ist, dass es ein Ende findet. Und die Wissenschaft sagt uns, wenn der Mensch stirbt, der Körper zerfällt in seine Bestandteile, in die Elemente. Das war's dann. Und die Evolutionisten sagen uns, das ist reiner Zufall, dass es dich gibt, dass du lebst, und dann ist der Zufall wieder zu Ende. Aus und vorbei. Und die logische Folge davon ist, pack so viel, wie es irgend geht in dein Leben. Genieße alles, was du kannst. Nimm mit, was irgend geht. Egal, ob es auf Kosten der anderen geht oder nicht, ob jemand leidet deswegen, ist egal. Hauptsache, du hast Gewinn. Und es wird betrogen und alles möglich gemacht, Menschen gequält. Und dann ist da noch die Panik vor dem Älterwerden. Was wird alles investiert, um ja nicht älter auszusehen? Und ist dann wirklich alles vorbei? Außerdem, wenn das stimmt, dass alles vorbei ist, dann hat ja die Schlange gelogen. Was macht man, wenn man beim Lügen erwischt wird? Was machen viele Leute? Sie setzen eine zweite Lüge obendrauf. Und so hat die Schlange gesagt und ist die Idee entstanden, der Mensch ist da eigentlich gar nicht unsterblich. Was geht, ist eigentlich nur der Körper und die Seele, das Wesentliche, das ist unsterblich. Wie geht es weiter nach dem Tod? Wer kann uns da helfen? Die Religion gibt da eine Antwort darauf. Und es gibt viele Religionen, viele Antworten. Die Naturreligion, zum Beispiel von den Indianern sagt man, wenn sie sterben, dann gehen sie in die ewigen Jagdgründe. Und wenn du gut warst, dann siehst du viele Tiere, du kannst sie jagen, kannst deinen Hunger stillen, kannst nach Herzenslust jagen. Wenn du böse warst, dann siehst du die Tiere auch, aber du kannst nicht jagen, du wirst Hunger haben. Also, Gutes wird belohnt und Böses wird bestraft. Wir haben die fernöstlichen Weltreligionen. Wenn du stirbst, dann kommst du in einen Kreislauf. Warst du gut, kommst du eine Stufe höher, warst du schlecht, kommst du eine Stufe tiefer und wenn du Pech hast, kommst du sogar als Tier wieder auf diese Erde. Und wenn du besonders gut bist in der obersten Stufe, dann kannst du den Kreislauf verlassen, dann kannst du in der Sulde nichts dich auflösen. Ich habe einmal einen Moslem gefragt, wie geht es bei dir, wie kommst du in das Paradies? Wenn du was Böses getan hast, was machst du dann? Er sagt, das ist wie eine Waage. Wenn ich was Schlimmes getan habe, geht die Waage auf die eine Seite, dann muss ich genug Gutes tun, dass die Waage wieder gerade kommt oder auf die andere Seite sich neigt. Interessant, aber wann ist dann gut genug? Wann weiß ich, dass die Waage wieder in Ordnung ist? Im Christentum, im Judentum gibt es auch die interessante Aussage, und ich habe einen interessanten Text gefunden, in Hesekiel 13, Vers 13. Hesekiel 33, Vers 13. Vielleicht können wir den vorlesen. Wenn ich dem Gerechten verheiße, er soll ganz gewiss das Leben behalten und er sich auf seine bisherigen Gerechtigkeit verlässt und Böses tut, so wird sein ganzes gerechtes Tun nichts mehr gedacht werden, sondern um des bösen Willen, das er verübt hat, um dessen Willen muss er sterben. Und wenn ich dem Gottlosen androhe, du musst des Todes sterben, und er sich von seiner Sünde abkehrt und nunmehr Recht und Gerechtigkeit übt, so dass er das ihm Verpfändete zurückgibt, Geraubtes wiedererstattet und nach den Satzungen wandelt, deren Beobachtung zum Leben führt, so dass er nichts Böses mehr tut, so soll er gewisslich das Leben behalten und nicht sterben. Viele Christen glauben an eine unsterbliche Seele. Und je nachdem, wie du gehandelt hast hier auf dieser Erde, wie du gelebt hast, kommst du entweder in den Himmel, ins Fegefeuer oder in die Hölle. Was muss man tun, um nicht in die Hölle zu kommen? Wenn man etwas Böses getan hat, geht man zum Geistlichen, beichtet ihm und er sagt dann, was du tun musst. Gebete sprechen, vielleicht eine Wallfahrt machen oder irgendetwas Gutes tun. Ganz nebenbei bemerkt, als Kardinal Ratzinger Papst geworden ist, war seine erste Aktion, die er gemacht hat, er hat den Weltjugendkirchentag der katholischen Kirche in Köln besucht. Und er hat verfügt, dass jeder, der da an bestimmten Veranstaltungen teilgenommen hat, Ablass bekam. Nachlass von allen seinen Sünden. Alle seine Sünden waren weg. Richtiges Tun wird also belohnt und Böses bestraft. Das scheint ein Naturgesetz zu sein, nicht? Wenn ich die Bohnen richtig pflege und einpflanze, so wie wir gehört haben, dann gibt es Frucht. Wenn ich mich im Straßenverkehr richtig verhalte, dann bekomme ich keinen Strafzettel. Gutes wird belohnt und Böses wird bestraft. Und das Christentum, was sagt das Christentum? Was sagt die Heilige Schrift? Die Heilige Schrift kennt keine unsterbliche Seele. Der Tod ist endgültig. Da stimmt sie mit den Evolutionisten überein. Aber sie lehrt, es gibt auch eine Auferstehung. Jesus Christus wird wiederkommen und du kannst auferstehen. Und er wird dich rufen und die Möglichkeit schaffen, dass du in einer Welt lebst, in der es keine Schmerzen, keine Tränen, kein Leid, keine Trennung, kein Tod mehr gibt, sondern Glück, Freude und Frieden ohne Ende. Wie kann man das erreichen? Da ist ein junger Mann, der kommt zu Jesus, sieht Jesus und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und Jesus sagt, halte die Gebote. Und dann interpretiert Jesus die Gebote noch durch die Bergpredigt. Und ihr alle kennt die Bergpredigt und ihre Aussagen. Und wenn ich das tue, dann komme ich in den Himmel, habe ewiges Leben. Ist das möglich? Ich habe noch keinen gesehen, dem das gelungen ist. Aber vielleicht ist dieses Ziel, die Bergpredigt, ja auch nur so wie eine Benchmark, ein Ziel, das man erreichen sollte, eine Idee. So wie eine Firma, die einen Gewinn von 100 braucht, um gewisse Ziele zu erreichen. Aber wenn es dann 50 sind, dann ist es auch okay. Vielleicht langen ja 50% Bergpredigt, oder? Aber wenn Gott so eine Linie verlangen würde, dann wäre es doch eigentlich fair, dass er uns mitteilt, wo ich stehe. Stehe ich hier, hier oder so? Stehe ich hier, muss ich ordentlich was tun. So, na, geht gerade so, so, bist du auf dem richtigen Weg. Also durch Halten der Gebote kannst du was erreichen. Und Paulus sagt in Römer 3, Vers 20, den wollen wir jetzt auch miteinander lesen. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Das heißt also, im Sinne der Heiligen Schrift gilt der erste Satz nicht, dass Gutes belohnt wird. Warum nicht? Weil es nie genug ist, weil du das Ziel nie erreichen kannst. Schlimm. Es gibt ja Menschen, die von sich behaupten, dass sie schon vollkommen sind, aber ich denke, das ist eher ein Fall für einen Seelsorger oder Psychiater. In diesem Zusammenhang erzählt Jesus ein Gleichnis. Da ist jemand, der hat Weinberge und ich komme aus der Pfalz. Mein Vater hat auch Vineyard gehabt und wir haben diese Vineyard bearbeitet. Ich durfte als Kind manchmal mit. Es macht viel Arbeit, so Weinstücke zu pflegen und früher war das alles reine Handarbeit. Da ist ein Weinbergsbesitzer, ein Vineyardbesitzer, ein Winzer und er sagt, ich brauche Leute. Er geht auf den Markt und holt Tagelöhner. Früher, und ich kann mich entsinnen, gab es solche Tagelöhner auch bei uns. Es waren Leute, die wenig Feld hatten und immer noch etwas Zeit übrig. Man konnte zu ihnen hingehen, konnte sagen, du, ich brauche dich mal für 2 Tage. Sie sind gekommen und haben auch jeden Abend ihr Geld bekommen. Er geht, holt Leute und er merkt, das reicht nicht. Er geht 2 Stunden später nochmal zur Stelle, wo man die Tagelöhner anheuern kann. Und bis zum Schluss, bis kurz vor Ende. Und den ersten sagt er, ich gebe euch den Tageslohn. Den anderen sagt er, ich gebe euch, was recht ist. Und als die Ersten, die Letzten, die gekommen sind, ihr Geld bekommen, bekommen sie ihren Tageslohn, einen ganzen Tageslohn. Und als die Letzten dran sind, denken die, wir haben doch den ganzen Tag gearbeitet. Wir müssen doch eigentlich mehr bekommen. Aber sie bekommen auch nur den Tageslohn. Mich ärgert dieses Gleichnis. Mich ärgert, es ist unfair. Ich hatte mal einen Mitarbeiter und er war im unteren Drittel der Lohngruppe. Und spätestens am 20. stand er da und sagt, kann ich bitte einen Vorschuss haben? Es war immer irgendwas. Mal die Waschmaschine kaputt, mal war eine Nachzahlung irgendwo zu leisten, mal war es was mit den Kindern, er hat mehrere Kinder gehabt. Ich habe ihn zu mir geholt und gesagt, es geht mit Ihnen so nicht weiter. Was schieben Sie denn noch an all lassen vor sich her? Er sagt, naja, 1800 bis 2000 D-Mark. Ich sage, gut, ich kann Ihnen ein Arbeitnehmerdarlehen geben, das ist lohnsteuerlich unbedenklich. Und Sie zahlen das zurück, ich gebe Ihnen einen Mark die Stunde mehr und damit können Sie das im Laufe der Zeit, den nächsten 2 Jahre zurückbezahlen. Er sagt, oh, das ist eine gute Idee. Was macht er? Geht raus, erzählt seinen ganzen Arbeitskollegen, du, ich habe eine Mark mehr bekommen. Am nächsten Früh standen die alle da und haben gesagt, Moment mal, wenn der eine Mark mehr bekommt, dann ich mindestens auch oder besser sogar noch eine Mark 50. Unfair. Aber dann habe ich verstanden, es geht hier um das ewige Leben. Und das ewige Leben kannst du nicht zu 50% oder 70% haben, ganz oder gar nicht. Und da ist noch eine Geschichte, die mich sehr berührt. Vor einiger Zeit haben wir gefeiert, Ostern gefeiert. Jesus Christus ist gekreuzigt worden und mit ihm 2 Verbrecher, 2 Mörder. Der eine spottet über ihn, wie die Pharisäer auch, und der andere sagt, du sei ruhig, wir haben es zu Recht verdient, er nicht. Und dann sagt der Herr, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Und was sagt Jesus? Du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist doch ungehörig, oder? Kein echtes Sündenbekenntnis, keine Wiedergutmachung, keine Bibelstunden, keine Taufe, nichts. Und das Böse, das er getan hat, das wird nicht bestraft. Also gilt auch der zweite Satz nicht. Gutes wird belohnt, es ist nie genug und Böses wird nicht bestraft, es gilt auch nicht. Der Gipfel ist ein Gleichnis, das Jesus uns erzählt. Und ich möchte es mit euch vorlesen. Ich möchte es mit euch lesen. In Lukas 15, ab Vers 11. Und ich bitte euch, dass ihr den Text auf euch wirken lasst, einfach mal zuhört, einfach auf euch wirken lasst. Lukas 15, ab Vers 11. Dann fuhr er fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihm sagte zum Vater: Vater, gib mir den auf mich entfallenden Teil des Vermögens. Da verteilte jener das Hab und Gut unter sie. Kurze Zeit darauf packte der jüngere Sohn alles, was ihm gehörte, zusammen, zog in ein fernes Land, dort brachte er sein Vermögen in einem ausschweifenden Leben durch. Als er nun alles aufgebraucht hatte, entstand eine schwere Hungersnot in jenem Lande und auch er begann Not zu leiden. Da ging er hin und stellte sich einem der Bürger jenes Landes zur Verfügung, der schickte ihn auf seine Felder, die Schweine zu hüten. Und er hätte sich gern an den Schoten des Johannesbrotbaumes satt gegessen, welche die Schweine als Futter bekamen, doch niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, während ich hier vor Hunger umkomme? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe gegen den Himmel, gegen Gott und dir gegenüber gesündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Halte mich einfach wie einen deiner Tagelöhner. So machte er sich denn auf den Weg zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater kommen und fühlte Mitleid. Er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm: Vater, ich habe gegen den Himmel und dir gegenüber gesündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber befahl seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand aus dem Hause und legt es ihm an. Gebt ihm auch einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war währenddessen auf dem Felde. Als er nun heimkehrte und sich dem Hause näherte, hörte er die Musik und die Reigenchöre. Da rief er einen von den Knechten herbei und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Da gab ihm zur Antwort: Dein Bruder ist heimgekommen und da hat dein Vater das gemästete Kalb geschlachten lassen, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Da antwortete er dem Vater: Du weißt, so viele Jahre diene ich dir und habe noch nie dein Gebot übertreten. Doch du hast mir noch nie auch nur ein Böcklein gegeben, dass ich mit meinen Freunden ein fröhliches Mahl hätte halten können. Nun aber dieser, dein Sohn, heimkehrt, der dein Vermögen mit Dönnen durchgebracht hat, da hast du ihm das Mastkalb geschlachtet. Er aber erwiderte ihm: Mein Sohn, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist auch dein. Wir mussten doch fröhlich sein und uns freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren gegangen und ist wieder gefunden. Hier steht doch alles auf dem Kopf, oder? Der Folgsame, der Treue, der bemüht war, der den Laden zu Hause am Laufen gehalten hat, der sich abgerackert hat, der ist der Dumme. Hat er nicht recht mit seinem Ärger? Und der Halotri, der alles durchgebracht hat, der alles verprasst hat, der zugegeben kleinlaut zum Vater zurückgekommen ist, der wird vom Vater mit Ehren empfangen. Schuhe an die Füße, das haben nur die Wohlhabenden sich leisten können. Das beste Kleid, ein Mastkalb geschlachtet und einen Ring am Finger. Er ist wie der Sohn. Also ich verstehe den Vater nicht. Eigentlich hätte er sagen müssen: Junge, es ist gut, dass du die Lehre gezogen hast. Du kannst nach Hause kommen, wirst kleiner Angestellter. Und wenn du dich bewährst, kannst du langsam nach oben kommen. Und vielleicht wirst du mal Abteilungsleiter oder kriegst auch einen Stellvertreter. Aber nein, er wird wieder als Sohn angesehen. Kannst du den Ärger des Älteren verstehen? Stell dir einmal vor, du hast eine entfernte Verwandte. Der Verwandtheitsgrad lässt sich gar nicht mehr so konstruieren. Ihr geht's nicht gut und du gehst und hilfst ihr. Du machst Behördengänge für sie, du machst ihr Gärtchen, du hängst ein paar Urlaubstage auch dran und sie sagt immer, wenn ich mal sterbe, dann kriegst du mein kleines Häuschen. Und das Sparbuch ist dazu da, dass die Erbschaftssteuer bezahlt wird. Du sollst etwas haben. Wenige Monate bevor sie stirbt, kommt ein näherer Verwandter und er ist fröhlich mit der Tante. Das Testament wird eröffnet, nachdem sie gestorben ist. Und er kriegt alles. Das Häuschen, das Sparbuch, was für dich übrig bleibt, ein kleines Konto, auf dem ein paar Euro noch draufstehen. So muss sich der Ältere gefühlt haben. Das ist übrigens ähnlich passiert. So muss sich der Ältere gefühlt haben. Betrogen. Er bleibt draußen stehen. Und wenn wir jetzt genau hinsehen, dann hat der Mann eigentlich beide Sünde verloren gehabt, oder? Der erste hat sich von ihm getrennt, der ging weg. Und der zweite, der bleibt draußen. Der kommt nicht rein. Aber auch zu ihm geht der Vater, er geht ihm entgegen, geht nach draußen, wie beim den Jüngeren auch. Und ich kann mir vorstellen, wer den Arm umlegt und sagt, Junge, das hast du eigentlich völlig falsch verstanden. Du warst zu Hause nur wie ein Knecht. Du solltest doch eigentlich wissen, dass ich dich lieb habe, dass dir alles gehört und dass es um dich, um mich geht, um die gute Beziehung zu uns. Hast du das nicht verstanden? Der andere Sohn, der Ältere, hat die Liebe des Vaters nicht verstanden gehabt. Hat nicht verstanden, dass es im Wesentlichen um die Beziehung geht. Er ist immer Knecht geblieben. Immer nur Knecht. Im christlichen Glauben geht es in erster Linie nicht um Halten von Geboten, sondern um Beziehung, um die persönliche Beziehung. Gott, Mensch. Und die Bibel ist ein Buch, die uns beschreibt, wie die Beziehung gestaltet worden ist. Am Anfang war sie perfekt. Dann ist sie gestört worden, die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und die Höhen und Tiefen. Und immer wieder hat Gott versucht, mit den Menschen Beziehung aufzunehmen. Er sprach mit Noah und er sagt, die anderen, ich kann sie nicht mehr erreichen. Ich kann keine Beziehung mehr zu ihnen aufnehmen, aber zu dir, dich will ich retten. Er sprach mit Abraham. Und bei Mose macht er ein Zelt und später ein Tempel, um mitten unter ihnen zu wohnen, um Beziehung mit den Menschen aufzunehmen. Und als Jesus Christus kommt, zeigt er uns, wie die wirkliche Beziehung zu Gott sein kann. Und Jesus hat alles getan, dass die Beziehung wieder in Ordnung kommen kann. Und wenn er wiederkommt und sagt uns die Offenbarung, dann wird er ein Reich schaffen, wo die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder perfekt in Ordnung ist. Wenn das stimmt, wenn es nur um die Beziehung geht, wozu brauchen wir dann die Gebote? Wozu sollen wir dann Gebote halten? Im Alten Testament hatten die Regeln und Satzungen und Gebote, die das Volk Israel bekommen hat, einen besonderen Zweck. Sie sollten sie halten und ihnen sollte es sehr gut gehen. Und dann wenn dann die umliegenden Völker gekommen wären, hätten sie gefragt, warum geht es euch so gut? Was ist die Ursache? Und ihr sollt sagen, das ist unser Gott. Die Regeln hat uns unser Gott gegeben. Die Regeln hat uns unser Gott gegeben. Und es war also ein missionarischer Zweck, den die Gebote erfüllen sollten. Die haben sie heute auch noch. Und für mich persönlich haben sie noch einen ganz anderen Sinn. Vor vielen Jahren hatte ich mal Probleme mit dem Herzen. Man hat ein EKG geschrieben. Vom EKG hat man eine Therapie abgeleitet. Inzwischen muss ich jährlich ein EKG schreiben lassen. Und immer wieder prüft man, ob die Therapie angepasst werden soll. Nun würde es was nutzen, wenn ich öfter EKG schreiben lassen würde. Nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Monat, vielleicht jede Woche oder jeden Tag. Es würde mir nichts nutzen. EKG zeigt nur die Diagnose an. Und so denke ich sie nach die 10 Gebote und die Bergpredigt. Sie zeigen mir die Diagnose, zeigen mir an, wo es bei mir nicht stimmt. Wo meine Beziehung verbesserungswürdig ist. Vor einiger Zeit traf ich die Frau eines ehemaligen Klassenkameraden aus der Grundschule. Und sie sagt, dem Karl-Heinz geht es gar nicht gut. Der hat einen leichten Schlaganfall gehabt, aber er geht zu keinem Arzt. Er geht nicht ins Krankenhaus. Er nimmt keine Therapie an. Und er hat einen zweiten Schlaganfall und jetzt humpelt er durch die Wohnung, ist halbseitig gelähmt, aber geht zu keinem Arzt und ich kann ihm nur so heimlich immer wieder ein paar Medikamente zuschieben. Er wollte die Diagnose nicht wissen. Die 10 Gebote und die Bergpredigt und die Bibel sagen dir, wie du stehst. Es liegt an dir, die Diagnose anzunehmen oder sie abzulehnen. Sie zeigen dir, wo etwas in deiner Beziehung defekt ist. Wenn die Beziehung in Ordnung ist, dann gibt es Wachstum und Frucht. Ich habe euch erzählt, dass mein Vater Winzer war und in der Pfalz gibt es viele Ortschaften, viele Dörfer, in denen ist sehr viel Weinbau. Und die Leute leben, haben davon gelebt, vor allem vor vielen Jahren. Die Römer brachten den Weinbau mit in die Pfalz. Und viele Ortschaften haben davon gelebt. Und die Weinstücke haben viele Schädlinge. Und einer ist ganz besonders fies, die Reblaus. Winzig klein, weniger als 1 Millimeter. Und die Reblaus, die geht nicht an die Blätter, sondern an die Wurzeln. Ganz tief in die Wurzeln. Beißt die Wurzeln an und knabbert die Wurzeln ab. Und der Rebstock kann keine Flüssigkeit mehr aufnehmen. Er verwelkt und vertrocknet und stirbt. Und die Reben haben tiefe Wurzeln, bis 2-3 Meter tief gehen die. Aber diese kleine Reblaus geht diesen Weg mit. Und sie ist so fatal, sie verteilt sich, indem sie an die Schuhsohlen hängt, an die Pfoten von den Tieren oder an die Füße von den Vögeln. Und das war so schlimm, die ist vor 250 Jahren etwa eingeschleppt worden, es war so schlimm, dass es ganze Ortschaften gab, in denen gab es keinen einzigen Weinstock mehr. Dann hat man herausgefunden, es gibt 2 Rebsorten, denen macht die Reblaus nichts. In dem Augenblick, wo sie anknabbert, bilden die eine Korkschicht um die Wurzel und die Reblaus kann nichts mehr fressen. Die beiden Sorten haben aber einen großen Nachteil. Die eine trägt überhaupt keine Frucht, bei der anderen sind die Früchte gallenbitter, die kann man nicht genießen. Was hat man gemacht? Man sagt, wenn das Unterteil der Rebe von diesen resistenten Sorten ist, man pfropft obendrauf die guten Sorten, dann kann man das Problem lösen. Das hat man auch gemacht. Man nimmt solche Reben, die Unterlagen sind, sie bekommen oben einen Wellenschnitt, jetzt haben sie die vorne sitzen besser, kriegen einen Wellenschnitt und die gute wird obendrauf gepfropft. So wie hier. Ist drauf gepfropft. Und diese Reben werden dann jetzt im Frühjahr vorgetrieben im Gewächshaus. Dann werden sie, wenn sie kleine Würzelchen haben und eine Zweige haben, werden sie eingepflanzt in langen Reihen. Sie kommen in die Rebschule. In der Schule lernt man etwas. Was lernen sie? Wachsen. Sie lernen wachsen. Im Spätherbst werden sie aussortiert. Wenn sie rauskommen, kommen sie aus dem Boden raus und werden sie geprüft. Ich habe mal zugesehen, wie das geht. Der nimmt sie in die Hand, guckt sie an, sind Wurzeln da, oben ist gut. Dann hat er immer so da, wo sie zusammengewachsen sind, so eine komische Bewegung gemacht. Wenn sie gut waren, hat er sie zur Seite gelegt. Manche sind schwach gewachsen. Und er sagt, okay, die lege ich auf einen anderen Haufen, die müssen nochmal zurück. Die sind sitzen geblieben, die müssen nochmal in die Schule ein Jahr. Und manche, die waren so wie die, ohne Trieb, da hat er weggeworfen. Und manchmal hat er sie an dieser Stelle auseinandergebrochen. Ich sage, warum bricht sie da auseinander? Die haben doch oben Zweige und unten auch Wurzeln. Ich sagte, ja, die sind nur an einer Seite angewachsen. Das wird nie was. Egal wie lange du die pflegst oder was du tust, entweder sie sind rundum angewachsen oder es ist einfach, sie werden nie, da kommt eine Infektion rein und dann ist es passiert mit den Reben. Und heute habe ich euch einen Stock mitgebracht. Der ist gewachsen. Hier sieht man schön, wie er veredelt worden ist, wie die neuen Zweige eingepfropft worden sind. Der ist jetzt im 3. Jahr, er ist gewachsen. Und wenn man sieht, hat er oben schon Ansätze für die erste Frucht. So sieht ein gut wachsender Weinstock aus. Und es gilt auch für unser Leben als Christen. Wenn die Verbindung zu Jesus Christus nur an einer Stelle ist, nur ein wenig, dann wird es immer ein krummes Leben bleiben. Die Verbindung zu Jesus Christus ist wichtig an allen Stellen, an allen Seiten. Rundrum. Das Zusammenwachsen und die Beziehung zu ihm ist ganz wichtig. Er hat ein vollkommenes Leben geführt, perfekt. Und er macht dir und mir ein Angebot. Er sagt, lass uns den Platz tauschen. Du sollst so sein, aus unserer guten Beziehung heraus sollst du so sein wie ich. Das heißt, in Gottes Augen sollst du all das Gute, das ich getan habe, soll so sein, als hättest du es getan. Und für das Böse, das du getan hast, da habe ich bezahlt mit meinem Leben, dort an Ostern, am Kreuz auf Golgatha. Wenn wir diesen Tausch akzeptieren und annehmen, dann gilt der Satz doch, dass Gutes belohnt wird und Böses bestraft wird. Aber ich bekomme die Belohnung für das Gute nicht von, das ich getan habe, sondern was Jesus für mich an meiner Stelle getan hat. Und das Böse, das ich getan habe, für das muss ich keine Strafe tragen, die hat er am Kreuz auf Golgatha getragen. Das ist ein wunderbares Geschenk, das ich für mein Leben angenommen habe und annehmen darf. Und wenn du dieses Geschenk dir bewusst machst, dann wird es dein Leben verändern. Und du wirst einmal, wenn Jesus Christus wiederkommt, die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Das ist mein Wunsch für uns alle. Amen.